Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Alena Steinbach ist Jägerin. Sie betreibt das Online-Magazin wirjagen.de und sie sagt, ich schieße Tiere, weil ich sie essen möchte. Mit 13 Jahren beschloss sie, kein Fleisch mehr zu essen. Gründe gab es für sie genug, Massentierhaltung, Antibiotika und Medikamente im Fleisch. Seit 9 Jahren ist Wildfleisch ihre Fleischquelle. Das Thema Jagen spaltet. Die Zahl der Jäger in Deutschland nimmt zu. Es sind knapp 20% mehr als noch vor 30 Jahren. In SWR1 Leute am Montag sagte Alena Steinbach dazu, dass inzwischen ein Viertel der Jagdscheinschüler Frauen sind.
Ich denke sicherlich, dass sie sich einfach mit dem Thema Nahrung beschäftigen und woher das Fleisch kommt. Und deswegen ist da, denke ich, die Quote bei den Frauen sehr viel höher gegangen. Und die kochen ja auch meistens zu Hause, deswegen sind die auch für die Fleischbeschaffung zuständig.
Aber es gehört natürlich vieles dazu, so einen Jagdschein zu machen. Wie wird denn dann auch sichergestellt, angenommen, man ist seit vielen Jahren Jäger, aber man geht nicht regelmäßig hin? Wie wird sichergestellt, dass man auch wirklich trifft?
Also grundsätzlich müssen wir alle 3 Jahre spätestens zur Behörde gehen. Da werden wir sowieso mal einmal grundgecheckt, ob irgendwelche Gerichtsverfahren oder Sachen aufgetreten sind, die unsere Zuverlässigkeit beeinträchtigen könnten. Das wird immer überprüft. Und sonst müssten wir auch jetzt einmal im Jahr auf den Schießstand gehen. Also das wird größtenteils gefordert von den Forstämtern, wo man eben auf diese sogenannten Gesellschafts- oder Drückjacken geht, dass man eben im Schießkino war. Ja. Und aber ansonsten ist es vor allem eine Selbstverantwortung. Ich gehe zum Beispiel alle 2 Wochen schießen.
Also zum Schießstand gehen,
ja,
Sie vermutlich,
genau,
dann.
Ja, zum Üben, genau.
Sie erleben das vielfach und wir erleben es gerade in der Sendung auch, dass heftigst diskutiert wird, teilweise auch unter der Gürtellinie. Es gibt auf der einen Seite die Tierschützer, die sich Tierschützer nennen, die aber teilweise auch sehr radikal sind. Dann erleben Sie auch Verständnis. Wie erleben Sie das generell, diese Diskussion?
Also grundsätzlich stehe ich jeder Diskussion offen gegenüber, wenn sie eben über der Gürtellinie ist. Also wenn mich jemand beschimpft oder beleidigt, dann hat das für mich keinen Sinn, mit denen zu sprechen. Und ansonsten denke ich, kann man, wenn man sich allgemein ein bisschen tolerant gegenübersteht, eigentlich eine vernünftige Diskussion führen, die sicherlich nicht auf einen Nenner kommt, aber zumindest dem einen oder anderen vielleicht auch verschiedene Sichtweisen gibt. Und jemand, der sowieso Fleisch isst, finde ich, kann vielleicht sagen, er kann jetzt kein Tier töten, aber dürfte mich jetzt nicht grundsätzlich verurteilen.
Sie haben beispielsweise auch mit einer PETA-Aktivistin diskutiert. Wie hat sich die Diskussion entwickelt?
Das war eigentlich auch eine sehr gute Diskussion, sage ich mal. Klar hatten wir unsere Standpunkte, aber wir sind jetzt nicht aufeinander losgegangen wie wilde Furien. Und bei der Lisa, mit der ich da gesprochen habe, hat man ganz deutlich gemerkt, die hat einfach kein Praxiswissen gehabt und kein Naturwissen, sondern das rein aus irgendwelchen Zahlen und Statistiken und irgendwelchen Newslettern, aber die war halt selber nie mal dabei. Ich habe sie auch gefragt, ob sie mal mitkommen möchte und so, und das könnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Aber sie hat halt eigentlich keine Ahnung von dem wirklichen Geschehen in der Natur.
Jetzt gibt es aber auch Leute wie Peter Wohlleben beispielsweise. Er gilt als Deutschlands bekanntester Förster. Der spricht sich auch klar gegen die Jagd aus. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt mit dem nicht groß beschäftigt und weiß auch nicht viel über ihn. Von daher kann ich da jetzt im Detail gar nicht so drauf eingehen. Aber
sein Argument, die Natur regelt alles von selbst.
Ja, kann man sagen, natürlich, wenn man es nicht machen würde, wird man es nicht machen. Aber grundsätzlich breiten sich dann einfach Krankheiten aus, die sehr viel Leid verursachen. Und wenn wir mal überlegen, diese 1,2 Millionen Rehe, die wir im Jahr schießen, wenn die jetzt noch da wären und nächstes Jahr kriegt jedes weibliche Stück immer 2 Kitze oder zu 90%. Und die bleiben alle. Wo sollen die alle leben? Was sollen die fressen? Von welchen Straßen sollen wir die alle runtersammeln? Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Antibiotika im Fleisch, Massentierhaltung. Für Alena Steinbach gab es viele Gründe, kein Fleisch mehr zu essen. Schon von Kind auf war sie mit ihrem Vater und Opa zur Jagd gegangen. Da stellte sie im Alter von 13 Jahren ein und wurde Vegetarierin, bis ihr für eine ausgewogene Ernährung das Fleisch fehlte und sie beschloss, Tiere selbst zu schießen, um sie zu essen. Die Jägerin betreibt das Online-Magazin wirjagen.de. Am Montag war sie zu Gast in SWR1 Leute. Sie sagte darüber, woher man das Wildfleisch am besten bekommt.
Wenn man keinen Jäger im Bekanntenkreis hat und auch keinen über irgendwelche Ecken kennt, dann ist es sicherlich, also würde ich immer vorschlagen, die erste Wahl immer auf den Wochenmarkt zu gehen und da mal zu gucken. Oder eben auch, es gibt in teureren Supermärkten meistens so Regionaltruhen, da findet man auch manchmal Wildfleisch. Wovon ich abrate, ist jetzt im Discounter Wildfleisch einzukaufen. Da sollte ich auf jeden Fall aufs Ursprungsland gucken. Da steht dann meistens Neuseeland oder Argentinien oder irgendwie, also Wildfleisch, was sehr, sehr weit importiert werden muss, was dann auch wieder keinen Sinn macht.
Ist es nur der weite Import oder wie werden die Tiere dort dann gejagt?
Also ich möchte das nicht verallgemeinern, aber oft wird halt Wild da auch in Gattern gehalten. Das heißt, sie leben zwar auch frei und draußen, nicht in Stallungen, aber eben halt auch zu großen Massen in Gattern.
Bei vielen kommt das Thema strenger Geschmack bei Wild natürlich auf. Und da gab es früher Geschichten, Wild in Buttermilch einzulegen. Was ist daran?
Ja, ich sag mal, vor 15, 20 Jahren waren erstmal die äußeren Bedingungen noch ganz anders. Also heutzutage läuft das alles sehr viel hygienischer ab, sehr viel schneller und die Kühlkette ist sofort gegeben. Und es kommt natürlich auch darauf an, wann ich ein Stück Wild erlege und wann ich es esse. Also in der Paarungszeit haben die männlichen Stücke einfach einen extrem strengen Geruch, wovon viele vielleicht sprechen, weil sie eben gerne im Herbst und Winter Wild essen. Und da ist natürlich auch die Paarungszeit. Das heißt, das Wild ist dann vielleicht mal auch eben mit diesem strengen Geruch belastet. Grundsätzlich ist Wild ein Fleisch, finde ich, was man immer und überall essen kann, weil es auch überall genauso einsetzbar ist und überhaupt keinen strengen Geschmack hat.
Wie schnell geht das denn überhaupt, wenn Sie ein Wild geschossen haben?
Also wenn ich jetzt auf dem Hochsitz sitze und ein Reh schieße, dann gehe ich da nach 10 Minuten hin, dann breche ich das auf, also sprich, nimm alle Organe und den Magen-Darm-Trakt und so weiter aus. Also mach das, ich fahre zurück zum Revier, also zum Jagdhaus bzw. zur Kühlzelle, mach das da. Wenn irgendwas sauber gemacht werden muss, mache ich sauber und dann geht's in die Kühlung rein. Also
bleibt auch Fleisch im Wald liegen?
Also jetzt, wo wir bleifrei schießen größtenteils, kann man den sogenannten Aufbruch eben liegen lassen. Natürlich jetzt nicht unbedingt direkt am Weg. Natürlich, das sieht natürlich nicht so schön aus, aber Greifvögel oder auch Raubwild freut sich natürlich über das Zurückgelassene.
Ich habe mal gelesen, das Fleisch würde teilweise etwas auch vergraben. Was ist da dran?
Ja, also ich sag mal so Reste, die, wenn man jetzt zum Beispiel beim Zerwürgen oder sowas, also wenn man die Decke dann über hat oder die Beine, wenn man das auseinandernimmt, dann das muss man, ich glaube, 1,50 Meter oder sowas vergraben, weiß ich nicht genau. Oder
Sie scheint es offensichtlich noch nicht gemacht zu haben.
Naja, man kann es auch einfach entsorgen, ne? Also über so eine Entsorgungstonne. Das geht natürlich auch, das ist der einfachere Weg, den ich wähle.
Und wie viel vom Tier verwenden Sie dann?
Ja, wir verwenden schon also alles, sage ich mal, außer das Fell und die Hufen, sage ich mal, unten. Kopf bin ich jetzt auch kein großer Freund von, aber es gibt auch Leute, die gerne die Zunge oder den Lecker dann essen.
Wir riechen besser, als wir denken. Das sagt Johannes Frasnelli. Der Mediziner ist ein international renommierter Geruchsforscher. Seine These, der menschliche Geruchssinn ist von allen Sinnen der am meisten unterschätzte. Am Dienstag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Und zum Zusammenhang zwischen Riechen und Schmecken sagte Johannes Frasnelli:
Wenn wir umgangssprachlich vom Schmecken sprechen, dann ist es typischerweise, wenn wir irgendein Lebensmittel oder ein Getränk im Mund haben und sagen, das schmeckt jetzt meine Käsespätzle beispielsweise von gestern. Was aber nicht bekannt ist, dass der Großteil der Wahrnehmung, die man beim Essen hat, tatsächlich über den Geruchssinn stattfindet, weil die Duftstoffmoleküle von hinten in die Nase, über den Rachen in die Nase aufsteigen und mit der Zunge das eigentliche Schmecken eben nur süß, sauer, bitter und salzig und Umami ist, also herzhaft ist. Und man merkt den Effekt, wenn man beispielsweise einen Schnupfen hat und die Nase zu ist, dann auf einmal hat man den Eindruck, alles schmeckt nach Karton. Und das ist, weil die Duftstoffe nicht mehr in die Nase aufsteigen können.
Eine Hörerin hat seit längerem anknüpfend daran einen Salzgeschmack im Mund und kriegt den nicht mehr weg.
Ja, also das ist ein Salzgeschmack im Mund, das ist tatsächlich dann irgendein, hat was mit dem Schmecken, mit dem eigentlichen Schmecken zu tun. Das kann ein Nebeneffekt von Medikamenten oder sonst was sein. Das sollte man am besten mal abklären lassen und einen Arzt auf die Zunge blicken lassen. Es kann auch eine Chemotherapie oder sowas kann zu Veränderungen der Schmeckwahrnehmung führen.
Verändert Stress das Riechen?
Grundsätzlich ist es so, dass verschiedene Hormone den Geruchssinn beeinflussen können. Also es kann beim Stress sein, das können irgendwelche anderen Hormone sein. Beim Stress ist es sicher auch so, dass man, wenn man sehr gestresst ist, man einfach weniger auf den Geruchssinn auch achtet und deshalb wahrscheinlich weniger Sachen wahrnimmt.
Anknüpfend daran, Antibiotika-Einnahme, Veränderungen des Geruchssinns?
Bei Antibiotika nehme ich an, dass die Antibiotika sollten eigentlich keine Wirkung auf den Geruchssinn haben, aber man nimmt die Antibiotika, weil man irgendeine Erkrankung hat, eine bakterielle Erkrankung. Und wenn man beispielsweise Antibiotika nimmt, weil man eine bakterielle Nasennebenhöhlenentzündung hat, dann kann diese Entzündung zu einer Veränderung des Geruchssinns führen.
Verändert nicht die Antibiotika. Verändert die Antibabypille, verändert vor allem auch die Menstruation den eigenen Körpergeruch?
Zum einen ist es so, dass Menschen oder Frauen, die angeben, dass sie während des Zyklus in unterschiedlichen Zyklusphasen Gerüche anders wahrnehmen, vor allem den Körpergeruch des Partners beispielsweise, und dass auch bei der Antibabypille der Körpergeruch des Partners anders wahrgenommen wird. Es gibt ein paar Anekdoten, dass Frauen Babywunsch haben, die Antibabypille abgesetzt haben und dann den Körpergeruch des Partners auf einmal sehr unangenehm gefunden haben. Auch während des Zyklus wird der Körpergeruch eines männlichen Körpers unterschiedlich wahrgenommen. Es ist nicht so sehr, dass die Schwelle sich verändert, sondern wie angenehm das riecht.
Dann noch eine letzte Frage. Wenn ein Mensch einen unangenehmen Körpergeruch hat oder einen Körpergeruch, den andere unangenehm empfinden, wie kriegt er den wieder los?
Also es gibt auch wieder unterschiedliche Sachen. Zum einen ist es so, wenn der tatsächlich unangenehm ist, von dir vor allen unangenehm wahrgenommen ist, dann ist es wahrscheinlich, hängt das irgendwie mit der Hygiene zusammen. Das heißt, man muss sich dann einfach regelmäßig duschen, und das ist ein Tabuthema. Man kann ja einem Kollegen sagen, hör mal, du hast ein Spaghetti hier an der Wange kleben, aber man kann einem Kollegen nicht sagen, dusch mal wieder, du stinkst. Das ist ein Tabuthema in unserer Kultur, aber grundsätzlich ist es das. Darüber hinaus, wenn Körpergerüche sind sehr individuell. Ein Körpergeruch wird von einem Menschen als angenehm, von einem anderen Menschen als unangenehm.
Barbara Becker wurde als Frau von Boris Becker bekannt. Sie machte sich einen Namen als Mode- und Schmuckdesignerin und lebt heute in Miami. Gesundheit, Sport und gute Ernährung sind ihr wichtig. Am Freitag war sie zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und erzählte, wie ihr Medienkonsum aussieht.
Ich höre meistens, also Musik von meinem eigenen iPad oder mein iPhone. Aber ich gucke meistens Documentaries. Aber ich habe jetzt gerade auch Love is Blind. Kennst du das schon?
Nee.
Hat sich das bei du Himmel? Da war jetzt gerade die große Reunion-Show. Das sehe ich, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, zum Einschlafen. Okay. Aber ich sehe wahnsinnig gerne, wenn ich zu Hause bin, meistens Documentaries.
Wie ist eigentlich aktuell die Stimmung in den USA in diesen Zeiten des Vorwahlkampfs?
Also ich lebe ja nicht wirklich in den USA, muss ich sagen. Miami ist so ein Melting Pot, wirklich echter Melting Pot aus allen möglichen Nationen, hauptsächlich natürlich Südamerika und Leute, die da nicht mehr weg wollen. Und wir sind natürlich alles Minderheiten und dadurch sind wir natürlich auch alle so, fühlen wir uns angesprochen, weil er natürlich wirklich keine Minderheit auslässt. Und wir sind...
Mit er meinen Sie den amtierenden Präsidenten?
Ja, du möchtest den Namen auch nicht aussprechen.
Ich denke, man muss ihn nicht mehr aussprechen, weil jeder
kennt,
als
genau.
solchen identifiziert.
Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, dass wir werden jetzt, wenn ich wieder zu Hause bin und die Flüge auch gehen, wie wir besprochen haben, dann werde ich natürlich Wahlkampf machen für den, der bei den Demokraten aufgestellt ist.
Es wird sich entscheiden zwischen Joe Biden und Bernie Sanders. Wer wäre dir lieber?
Ehrlich gesagt kenne ich beide nicht persönlich. Ich habe Freunde, die für beide brennen. Ich hätte mir jemand anders gewünscht. Aber an der Stelle werde ich mich hinter den Kandidaten stellen. Und dann gehen wir machen wir Überzeugungsarbeit und versuchen, die Leute aufzurufen und verständlich zu machen, dass es tatsächlich um unsere Zukunft geht. Denn es ist ja so, dass viele Leute gar nicht wählen oder auch ganz viele Jugendliche noch nie gewählt haben oder auch das Gefühl haben, es geht nicht um sie und die Politik wird für andere gemacht. Und da muss einfach sehr viel, müssen wir einfach sprechen und ja.
Also was ich nicht verstanden habe, ist, als Trump gewonnen hat gegen Hillary Clinton und die Demokraten eigentlich Zeit hatten, sich zu überlegen, was machen wir jetzt, wen bauen wir auf? Einen deutlich jüngeren, vielleicht eine Frau, jemand, der mehrheitsfähig ist. Und nichts ist passiert.
Ja, ich dachte auch, dass das früher passieren sollte und habe aber mit vielen Leuten gesprochen, auch Botschaftern und Leute, die sich auskennen. Und die haben alle gesagt, wir haben noch ganz, ganz viel Zeit. Ich werde mich einfach hinter den stellen, der nachher aufgestellt wird.
Der Grat zwischen Kunst und Kriminalität ist ein schmaler. Nicht erst seit die Zinsen schrumpfen und die Preise für Kunst explodieren, dient Kunst als Geldanlage und lockt Kriminelle. Geldwäsche, Steuerkriminalität und neue Methoden wie Artnapping nehmen zu, wo für ein gestohlenes Gemälde Lösegeld verlangt wird. Die Kunstexperten Stefan Koldehoff und Tobias Timm recherchieren seit vielen Jahren über den Kunstmarkt und haben über Kunst und Verbrechen geschrieben. Am Mittwoch waren sie zu Gast in SWRs Leute und Tobias Timm sagt über den Stellenwert der weltgrößten Messe für zeitgenössische Kunst, die Art Basel.
Die Messe ist auch deswegen so erfolgreich geworden, sagen ganz viele Galeristen auch, weil man eben in der Schweiz auch seine Schwarzgeldkonten hatte. Und dann sind Unternehmer aus der ganzen Welt einmal im Jahr nach Basel zu der Kunstmesse gereist und haben von ihren Konten das Schwarzgeld abgehoben und sich dort Kunst gekauft und konnten so dieses Schwarzgeld auch waschen und die Kunstwerke dann nach Hause schaffen. Das fällt ja auch oft beim Zoll nicht auf, wenn man eine Leinwand, die vielleicht Millionen wert ist, einrollt in einer Posterrolle und sagt, das ist ein Bild, das hat meine Oma mal gemalt. Da kann ein Zöllner meistens nicht unterscheiden, ob das dann nicht vielleicht doch ein Picasso oder ein Warhol ist.
Und jetzt hat diese Messeableger in Miami und Hongkong, wurden diese Ziele auch ganz bewusst gesucht?
Hongkong ist eben auch ein Ort, der für die Festlandschinesen wie so eine Art kleine Schweiz funktioniert hat und wo eben auch Gelder unklarer Herkunft irgendwie aufgehoben werden konnten. Die Gesetze haben sich aber gerade in der Schweiz jetzt etwas verschärft und da geht man jetzt in andere Länder. Es gibt auch sogenannte Freihäfen, wo die Kunstwerke, die dann für Millionen eingekauft wurden, gelagert werden können, steuerfrei.
Du warst mal in einem Rennen, das sind richtig professionelle Lagerhäuser, klimatisiert, also quasi kleine geheime Museen.
Genau, ich war mal in Singapur in dem Freilager. Das ist ein Riesentresor mit gesichert von bewaffneten Aufpassern und sehr schick gestaltet innen drin. Und da lagern dann diese Milliardenwerte.
Und niemand weiß, was drin ist. Also dadurch, dass Kunst zum Investitionsobjekt geworden ist und nicht mehr zum ästhetischen Genussobjekt, verschwindet Kunst einfach auch.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, so wie Sie recherchiert haben, morgen erscheint Ihr Buch Kunst und Verbrechen, muss das doch auch ganz schön frustrierend sein und wirkt wie ein Kampf gegen Windmühlen. Wie empfinden Sie das?
Es tun sich schon Dinge. Also Tobias hat gerade angedeutet, diese Geheimverstecke, Freeports, funktionieren nicht mehr so. Auch in Luxemburg gibt es inzwischen neue gesetzliche Regelungen, wie das mal gewesen ist. Es gibt ein stärkeres Bewusstsein für Schwarzgeld. Nochmal, es gibt ganz, ganz ehrenhafte Kunsthändler, Auktionshäuser, Galeristen, die auch wissen, dass es schwarze Schafe gibt und versuchen, gegen die vorzugehen. Auf der anderen Seite haben Sie aber recht, es gibt immer noch eine große Lobbyarbeit gegen alle Regularien für den Kunstmarkt. Es wird immer das Ende des deutschen Kunstmarktes beschrieben, wenn noch irgendwas transparent werden soll, wenn noch irgendwas reguliert, Haftungen eingeführt werden sollen. Ja, es ist schon mühsam, aber ich glaube, es tut sich was.
Die nächste Messe, die ansteht, ist in Maastricht, eine Kunstmesse. Mhm. Werden Sie dorthin reisen?
Ja, ich werde nächste Woche dort sein, denn das ist der Ort, an dem tatsächlich die ganz großen Blue Chips, also die Rembrandts für 20 Millionen, die Van Goghs für 40 Millionen gehandelt werden. Also es ist ein Genuss, aber man trifft dort auch seine Informanten. Also die Leute, die ein Interesse dran haben, zu sagen, was hinter den Kulissen des Kunstmarktes so passiert, die sind natürlich eher bereit, einem das zu erzählen, wenn man das dezent face-to-face macht, als über E-Mails oder Telefonate.
Die Kunstexperten Stefan Koldehoff und Tobias Timm haben über falsche Bilder echtes Geld geschrieben. Da ging es um den Maler Wolfgang Beltracchi, der selbstgemalte Bilder als verschollene Kunstwerke ausgegeben hatte und für Millionensummen verkaufte. Diese Woche erschien ihr Buch über Kunst und Verbrechen, in dem sie Kleinganoven bis zu schwerreiche Meisterfälscher in den Fokus nehmen. Am Mittwoch waren sie zu Gast in SWR1 Leute und über den kriminellen Handel mit der Kunst schilderte Stefan Koldehoff folgenden Fall.
Im Fall eines Kunsthändlers, das muss man ein bisschen im Konjunktiv erzählen, weil das noch ein schwebendes Verfahren ist, eines Kunsthändlers in Berlin, bei dem ein Gemälde, das angeblich von Gerhard Richter stammen sollte, auftauchte, das er verkauft haben soll im Auftrag eines anderen, samt Signatur und Werkverzeichnisnummer auf der Rückseite und von dem aber dann Gerhard Richters Archiv gesagt hat, nein, das ist kein Original, das ist eine Kopie, das Original sieht so aus, da ist alles sehr genau dokumentiert und dieser Galerist und auch andere Beteiligte stehen jetzt zumindest im Verdacht, Anteile an Bildern nur erworben zu haben, gemeinsame Käufe, diese Anteile weiterverkauft zu haben. Es ist nicht ganz klar, wie weit man da Steuern auch abgeführt hat, wie viel überhaupt über Geschäftsbücher gelaufen ist. Wie gesagt, noch nichts bewiesen, schwebendes Verfahren. Wie man ohnehin sagen muss, wir reden nicht von der Mehrheit des Kunsthandels. Also nicht, dass hier der Eindruck entsteht, der ganze Kunsthandel in Deutschland ist im Grunde genommen Teil des organisierten Verbrechens. Aber es gibt zu viele schwarze Schafe. Tobias, du hast in dem Fall recherchiert. Da sind, glaube ich, die genauen Hintergründe noch nicht klar. Aber es gibt Verdachtsmomente.
In dem Fall des Berliner Galeristen, ja. Es gibt auch Geschichten zum Beispiel von einer Sammlung, die auftaucht, die wird dann präsentiert in einer Villa. Da werden Unternehmer eingeladen und die bekommen quasi das Angebot, einen ganz, ganz tollen Deal machen zu können, nämlich Meisterwerke der russischen Moderne für einen Sonderpreis kaufen zu können. Und da wird denen dann ein Katalog präsentiert. Das ist so ein selbstgemachtes Fotobuch. Das ist sozusagen dann nicht der offizielle Kunsthandel. Das ist nicht das Auktionshaus am Platz, sondern das ist dann eben so eine angemietete Villa, wo dann eine neue Kunstsammlung zum Sonderpreis angeboten wird. Da sollte man dann vorsichtig sein bei Sonderpreisen.
Offensichtlich scheint es ja im Kunstbetrieb relativ einfach zu sein, auch kriminelle Strukturen zu etablieren. Warum ist das so?
Weil der Kunstmarkt nach wie vor Sonderrechte für sich beansprucht. Also konkret würde Tobias den Van Gogh, der bei ihm über dem Sofa in Berlin hängt, verkaufen wollen an eine Galerie, dann würde diese Galerie wahrscheinlich niemandem erzählen müssen, der kommt von Tobias Timm. Umgekehrt würde auch niemand erfahren müssen, wo das hingegangen ist. Die sogenannte Provenienz, also die Herkunft eines Bildes, der Weg, den es genommen hat im Laufe der Jahrhunderte. Wenn Sie in Auktionskataloge gucken, steht da zum Teil für ein Max-Liebermann-Gemälde von 1912 drin, als erste Provenienz, Privatsammlung Nordrhein-Westfalen 1970. Da wird verschleiert, wo es herkommt, wo Gelder hingeflossen sind. Und das Ganze wird begründet damit, wir haben so eine einzigartige Ware. Es geht doch um Kultur, es ist doch nicht wirklich nur Handelsgut, mit dem aber dann Millionen in Wirklichkeit umgesetzt werden. Das sind diese Sonderrechte, die im Grunde genommen auf Märkten im 15., 16. Jahrhundert gegolten haben. Geschäfte per Handschlag.
Kurzarbeitergeld, Unternehmenskredite oder eine Art Steuerstundung. Der Koalitionsausschuss berät heute Abend über Vorschläge, wie eine Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus aussehen kann. Am Mittwoch war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim, zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio. Und er sagte über die Zusammenarbeit unter den Bundesländern:
Das funktioniert. Es funktioniert sogar sehr gut. Ja, nicht nur auf Ministerebene, sondern die Kollegen der Ministerien sind manchmal 3, 4, 5, 8 Mal in der Woche auch in gemeinsamen Telefonschalten, um einfach auch konkrete Fragen zu klären. Nach dem Infektionsschutzgesetz, welche Empfehlungen gibt es, wann stellen wir wen unter Quarantäne? Das ändert sich ja auch. Wir haben ja zum Beispiel die Rückkehrer aus Wuhan, die Bürger, die wir zurück ausgeflogen haben, zentral untergebracht. In Kirchheim-Tech sind ja noch auch welche 15 Bürger zentral untergebracht. So eine Maßnahme würde man in der Lage heute so möglicherweise gar nicht mehr ergreifen. Sie hat aber, als wir sie ergriffen haben, Sinn gemacht, weil da gab es noch gar keine Infektion in Deutschland. Und so entwickelt sich das eben dynamisch. Und das müssen wir natürlich immer zwischen Bund und Ländern abstimmen. Das ist manchmal mehr Aufwand. Aber es führt auch zu mehr Nähe an der Entscheidung. Ich denke, es wäre nicht gut, wenn der Bundesminister darüber entscheidet, ob in Heinsberg, um jetzt mal die akute Lage zu nehmen dort, Schulen geschlossen werden zeitweise, sondern das können besser die Behörden vor Ort entscheiden.
Das bedeutet aber, es ist immer letztlich auch eine Gratwanderung zwischen das Virus nicht unterschätzen, auf der anderen Seite aber zu gucken, dass man nicht die Hysterie befördert.
Das ist genau die Gratwanderung. Ich habe vom ersten Tag an mich sehr bemüht, deutlich zu machen, dass wir das Virus sehr, sehr ernst nehmen. Das haben wir vom ersten Tag, auch alle Szenarien, auch das, was sich jetzt entwickelt, mitgedacht. Und gleichzeitig ist immer auch einzuordnen, auch wir müssen sehen, nach dem, was wir heute wissen, wir wissen auch mehr über das Virus als vor 6 Wochen, ist es mit Symptomen einer Atemwegserkrankung verbunden vor allem. Das sind alles Symptome, mit denen das deutsche Gesundheitswesen jeden Tag vielfach umgeht. So und so muss man es, denke ich, auch einordnen. 80% der Verläufe sind mild und symptomfrei. Viele merken gar nicht, dass sie infiziert sind, weil sich es bei ihnen gar nicht zeigt. Aber es gibt eben diejenigen, die mit der Lungenentzündung einen sehr, sehr schweren Verlauf zum Teil haben und eine Beatmung brauchen. Das ist die Herausforderung.
Wenn Sie sagen, die Kooperation mit den Bundesländern, mit den Fachkollegen aus den verschiedenen Bundesländern funktioniert gut, gilt das auch für die EU-Gesundheitsminister? Da gab es ja auch schon Treffen, wo man geguckt hat, dass man sich nicht nur austauscht, sondern sich auch möglicherweise auf ein gemeinsames Vorgehen einigt.
Das klappt alles in allem auch gut. Es ist natürlich mit 27, die wir sind, noch eine weitere Herausforderung mit sehr unterschiedlichen Lagen in jedem Land. Aber ich telefoniere teilweise täglich, und das machen wir auch dann direkt über die Handynummer, mit meinem italienischen Kollegen, meinem französischen Kollegen, dem britischen Kollegen, gar nicht EU, aber Europa. Und deswegen stimmen wir uns schon auch sehr ab und beraten uns oder holen uns einen Rat gegenseitig. Und formal treffen wir uns jetzt am Freitag wieder in Brüssel, dann mit allen 27, kommen auch zu gemeinsamen Schlussfolgerungen, worauf wir uns konzentrieren, etwa was auch Impfstoffforschung und anderes angeht auf europäischer Ebene. Aber der persönliche Kontakt macht es leichter, dann Dinge auch zu klären.
In Italien wurden die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus verschärft. Große Gebiete Norditaliens sind nur eingeschränkt erreichbar. Bis nächsten Sonntag sind in Italien vorerst alle Schulen und Universitäten geschlossen. Ab morgen auch die Apostolische Bibliothek, denn im Vatikan hat es am Wochenende einen ersten Fall einer Corona-Infektion gegeben. Es gab viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, als am Donnerstag Jens Spahn zu Gast in SWR1-Leute bei Wolfgang Heim war. Warum er Schulschließungen in Deutschland ausschließt, dazu sagte der Gesundheitsminister:
Weil das nicht verhältnismäßig wäre. Schulen zu schließen in Heinsberg oder in stark betroffenen Regionen macht Sinn. Schulen flächendeckend in Deutschland zu schließen, hat ja auch andersrum wieder viele Folgen. Wenn die Eltern, etwa Pflegekräfte und Ärzte, dann nicht zur Arbeit kommen können, dann leiden auch Patienten darunter. Und deswegen immer der Lage angemessen.
Eine Hörerin möchte wissen, warum beispielsweise die Leipziger Buchmesse abgesagt wird, aber 62.000 Leute Schalke gegen Bayern angucken.
Das Entscheiden, das ist wichtig. Die Behörden vor Ort nach dem Infektionsschutzgesetz kann ich nur gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut Empfehlungen grundsätzlicher Art geben. Und da sagen wir, man muss schauen, ist es mit internationalem Publikum nur regionales Publikum? Ist es geschlossener Raum, offener Raum? Kennt man die Teilnehmer vorher? Und viele andere Fragen und Parameter. Und dann entscheiden die Veranstalter, bei der Leipziger Buchmesse haben das ja auch durchaus die Veranstalter mit entschieden und die Behörden vor Ort, ob und was stattfinden kann.
Ja.
Und das gilt dann eben auch bei Fußballspielen.
Dann eine Frage, die Sie ein Stück weit zumindest schon beantwortet haben. Was ist mit dem Föderalismus? Ist das wirklich effizient für die Bekämpfung einer solchen Seuche?
Es ist dann effizient, wenn wir gut zusammenarbeiten, Bund, Länder und die Behörden vor Ort in den Landkreisen und Städten. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Heim, ich bin selbst einmal mehr positiv überrascht, wie gut das in der Krise klappt. Ich komme ja gerade aus dem Austausch mit den Kollegen aus den Ländern, den Ministern. Das ist ein gutes persönliches, aber vor allem auch fachliches Verhältnis. Wir ziehen alle an einem Strang. Fatal wäre in einer Phase wie dieser, wenn wir uns jetzt streiten würden untereinander. Wer ist zuständig, wer macht was? Das verunsichert noch mehr und löst gar nichts. Dann wäre das schlecht. Aber ich finde, gerade im positiven Sinne zeigt der Föderalismus, dass er eben dann doch auch Stärken hat, weil aus Berlin heraus alles zu entscheiden, was in Schwaben oder in Württemberg zu passieren hat in so einer Lage, das kann auch nicht nur gut funktionieren, sondern es macht schon auch Sinn, dass auch die vor Ort, die Kenner haben, auch Dinge entscheiden können.
Wie kann man, Frage eines Hörers, Panikmache vermeiden? Das gilt sowohl für Politiker wie auch für Journalisten.
Das einzige Gegenmittel, das mir einfällt gegen solche Meldungen, ist informieren, informieren, informieren. Deswegen gehe ich auch so häufig, wie es geht, eben auch in die Öffentlichkeit, informiere immer über den aktuellen Wissensstand, den wir haben, sage auch immer, was wir noch nicht wissen, weise auf Risiken hin. Also so transparent, wie es geht, immer zu informieren, scheint mir das beste Gegenmittel. Und vor allem die Bürger auch immer wieder darauf hinzuweisen, unter infektionsschutz.de, unter den Hotlines 116, 117, die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung, da gibt's eben auch gute Sachinformationen. Da muss man nicht nur auf das immer schauen, was einem zuerst bei Facebook entgegenkommt.
Dann haben wir ein paar Hörer, die anzweifeln ihre Äußerung. Zitat: Wir sind bestens vorbereitet angesichts überlaufener Praxen und überforderter Krankenhausstationen.
Grundsätzlich sind wir gut vorbereitet, vor allem auch in der Lage, flexibel zu reagieren. Und wenn im Einzelfall Probleme auftauchen, etwa bei der Frage, wer bezahlt die Tests, dann reagieren wir schnell auch durch Entscheidungen. Und die Frage, dass Tests immer bezahlt werden, wenn der Arzt entscheidet, die haben wir zum Beispiel letzte Woche schon geklärt.
Eins gehört. SWR 1.